Moin. Herzlich willkommen zur 7. Folge vom Podcast von Bricks for City. In der heutigen Episode, der ersten in 2026, geht es um die Legoland Discovery Center bzw. die Lego Discovery Center. Im August 2025 war ich im Lego Discovery Center in Hamburg im normalen Betrieb, also wenn ganz normal geöffnet ist und vor allem ein kindliches Publikum angesprochen wird. Und im Dezember 2025 waren wir zum Erwachsenen-Fanabend im Legoland Discovery Center in Berlin. Anlass genug, einmal kurz darüber zu sprechen, was es in den Centern denn so gibt, für wen sich diese Center denn eigentlich so lohnen und was es damit eigentlich auf sich hat. Weltweit gibt es 35 dieser Center. Bis 2025 gehörten die zur Merlin-Gruppe. Zu denen gehören ganz viele Attraktionen, die es so weltweit gibt. Auch große Ketten wie Madame Tussauds gehören, glaube ich, zu denen. Und die betreiben zum Beispiel auch die Legoländer. Die gehören gar nicht Lego, sondern die gehören eben zur Merlin-Gruppe. Im letzten Jahr hat Lego aber, beziehungsweise die Lego-Gruppe, aus der Merlin-Gruppe die Legoland Discovery Center rausgekauft. Und in Hamburg hat ja letztes Jahr das Center eröffnet und das heißt auch, anders als die älteren Center, Lego Discovery Center. Von den Lego Discovery Centern gibt es weltweit 5. Hamburg, Brüssel, Atlanta, Boston und Washington DC. Von den Legoland Discovery Centern gibt es eine ganze Menge mehr, nämlich 30. Wir haben in Europa 5. Birmingham, Manchester, Berlin, Oberhausen und Scheveningen. In Nordamerika haben wir Arizona, Atlanta, Bay Area, Boston, Chicago, Columbus, Dallas, Kansas City, Michigan, New Jersey, Philadelphia, San Antonio, Toronto und ja, das sind insgesamt 14. In Asien gibt es 6, Shanghai, Shenyang, Osaka, Tokio, Peking und Hongkong und in Melbourne ist das eine in Australien. Die anderen Center, die ich gerade vorgelesen habe, die heißen ja Legoland Discovery Center und haben damit natürlich eher die Verbindung zum Legoland. Ob Lego die jetzt nochmal umbenennt, das weiß ich tatsächlich nicht. Denn die Lego-Gruppe hält 50% an der Merlin-Gruppe. Die haben vor ein paar Jahren die Gruppe mal, also Anteile daraus gekauft, verdienen damit und haben sich trotzdem entschieden, die Lego Discovery Center bzw. die Lego Discovery Center wieder abzuspalten aus der Merlin-Gruppe rein in die Lego-Gruppe, sodass sie jetzt 100% zumindest an diesen Centern halten. Das Ganze dürfte aber vermutlich eher eine gewisse Markenbindung haben, damit die Center einfach wieder wirklich zu Lego gehören. Die Geschichte hinter den Centern, die beginnt ungefähr in 2007, denn da eröffnete das allererste dieser Center und zwar in Berlin. Ebenfalls in 2007 gab es ein Center in Duisburg, das eröffnet wurde, das zog aber dann 2012 nach Oberhausen und da ist das Ganze auch heute noch. Legoland Discovery Centers, das sind Indoor-Spielplätze, die ein bisschen so gestaltet sind wie in Legoland, allerdings viel, viel kleiner. Die Zielgruppe sind Kinder zwischen 2 und 10 Jahren und Erwachsene haben nur Zutritt, wenn sie ein Kind begleiten. Also ganz klar keine Attraktion für Erwachsene, die haben auch keinen Zutritt, außer an diesen speziellen Erwachsenen-A-Fall-Abenden, da gucken wir nachher nochmal drauf, aber ansonsten ist das eine ganz klar kindliche Zielgruppe. Eintritt kostet je nachdem so roundabout 25 Euro pro Person. In den Centern gibt es verschiedene Bereiche. Zum freien Bauen zum Beispiel, da gibt es Rampen, wo man Fahrzeuge runterfahren und springen lassen kann. Es gibt Themenwelten mit Klettergerüsten. Es gibt auch ein paar Rides, wie man sie aus Freizeitparken kennt. Es gibt Modellbau-Workshops und es gibt ein 4D-Kino. Eine kleine Cafeteria rundet das Ganze dann ab. Füllen wir nachher noch mal ein bisschen aus. Außerdem bieten die Center natürlich Events an. Da gibt es Spielzeiten extra für kleine Kinder unter 3 Jahren. Es gibt Afterwork-Veranstaltungen, es gibt Themenveranstaltungen. Man kann dort Kindergeburtstage feiern und natürlich so Themensachen wie Halloween und so. Da ist eine ganze Menge geboten. Branding ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Also es gibt nicht dieses eine Thema, zum Beispiel überall ist immer City, dieser Ride oder dieses Thema ist irgendwie in dem Modellworkshop besonders vertreten. Aber Lego setzt da natürlich vor allem auf die eigenen IPs, also auf die eigenen Themen. Ninjago, City, man findet da zum Beispiel nichts von Star Wars oder Indiana Jones, wobei da in Berlin gibt es eine kleine Ausnahme. Aber ansonsten ist das eigentlich alles sehr in den eigenen Themenwelten von Lego unterwegs. Ein Bereich, der für mich zumindest, auch wenn es ein kleiner Spoiler ist, so das Highlight jeweils ist, ist das Miniland. Das ist immer thematisch passend zum Standort. Also es wird in Hamburg Hamburg gezeigt, es wird in Berlin Berlin gezeigt, aber es werden auch ein bisschen Fantasiewelten hier und da gezeigt. Und das Ganze erinnert ein bisschen an das Miniland, wie man das aus dem Legoland kennt. Auf die Unterschiede kommen wir aber auch da nachher nochmal zu sprechen. Als erstes gehen wir mal ein bisschen in den Gedanken in das Lego Discovery Center in Hamburg. Das wurde im letzten Jahr eröffnet, im Westfield Center, in einem neuen Einkaufszentrum in der Hafen City. Modernste Lage, modernstes Gebäude. Und da hat Lego sich eben entschlossen, das Lego Discovery Center reinzusetzen. Wir waren dort mit einem Kind von Bekannten, sodass wir das Kind quasi begleitet haben. Und das hat natürlich auch irgendwie so den Hauptfokus des Ganzen gehabt. Nichtsdestotrotz hatten wir natürlich genug Zeit, uns das Ganze mal in Ruhe ein bisschen anzugucken. Insgesamt laut Pressemitteilung haben wir 3000 Quadratmeter mit 12 verschiedenen Erlebnisbereichen. Wenn man im Westfield Center in Hamburg schon mal war, dann erinnert man sich vielleicht, dass man dort einen Lego-Store gesehen hat. Das stimmt nur bedingt, denn es ist kein Lego-Store, es ist ein Lego-Shop. Und das bedeutet, dass ihn nicht Lego betreibt, also es ist kein klassischer Brand-Store von Lego, sondern es ist einfach ein Lego-Themed-Shop, der eben von diesem Lego Discovery Center betrieben wird. Da gibt es dann zum Beispiel so Dinge, dass man da keine VIP-Punkte sammeln kann oder konnte teilweise, hat dafür aber 5% bekommen vor Ort, also das, was man sonst an, mittlerweile heißen sie ja Insider-Punkten, gesammelt hätte, hat man eben als Sofortrabatt bekommen. Es ist auch so, dass nicht alle Aktionen mit angeboten werden. Und leider ändern die auch manchmal ihre Aktionen. Als wir da waren, war das Center so frisch eröffnet, dass es noch ein GWP zur Eröffnung gab. Und während wir im Center drin waren, haben sie die Rahmenbedingungen geändert, wie man an dieses GWP kommt. Sodass, als wir rausgegangen sind und was gekaufen wollten, um dieses GWP auch mitzunehmen, war das nicht mehr möglich. Das stand aber auch nirgendwo. Das haben sie einfach an der Kasse beschlossen. Das war tatsächlich ein bisschen blöd. Aber direkt neben diesem Shop ist der Eingang in das Discovery Center. Man meldet sich an, bekommt ein RFID-Band. Damit kann man an verschiedenen Fotostationen oben Fotos machen und fährt dann mit einem Fahrstuhl in das erste Obergeschoss. Das erste Obergeschoss ist relativ groß, eben diese 3000 Quadratmeter. Es ist ein relativ weiträumiger, großer Raum, den man erstmal betritt, wo man verschiedene Spielbereiche schon direkt sehen kann, und es geht ganz nach hinten durch. Da sieht man dann hinter so ein paar Wänden das Miniland und dann geht's aber noch weiter nach hinten. Da gibt's dann noch verschiedene andere Räume. In Hamburg ist es so, dass man am Eingang eine eigene individuelle Minifigur baut. Da gibt es, wie man das mit hier Bild der Minifigur Sachen aus den Lego Shops oder Stores kennt, gibt es verschiedene Teile. Man setzt sich eine Minifigur zusammen. Damit kann man an diesen verschiedenen Fotospots eben Fotos machen. Die kann man über einen QR-Code direkt runterladen. Also da muss man nichts extra für kaufen. Und über dieses Band kann man da eben an den Fotostationen am Ende auch Bilder machen, die man kaufen kann. Das ist ein bisschen verwirrend. Als wir da waren, hat das auch noch nicht alles so super gut funktioniert. Wir durften zum Beispiel diese Minifigur am Ende auch mitnehmen, die man sonst eigentlich wohl zurückgibt. Es gab so eine Rückgabestation, da stand aber ein Zettel hier, nehmt die Figur gerne mit. Das Coole ist halt, dass man diese Figur halt durch das Discoveries oder Lego Discovery Center mitnimmt und kann mit der so die Abenteuer erleben quasi. Ne? Also ich kann die in das Auto setzen, dass ich eine Rampe runterfahren lasse. Ich kann die in mein Raumschiff setzen, dass ich fliegen lasse und so. Und so hat man eine Minifigur, die eben ein paar verschiedene Abenteuer erleben kann. Es gibt dort zum Beispiel die Krokodilschlucht als Themenbereich. Das ist das, was ich eben kurz angerissen habe mit den Rampen für die Autos. Das ist so eine, wie so eine Rutsche, so eine Hartplastikrampe. Da kann man ein kleines Podest hochgehen, hat unten Autos gebaut und lässt die Rampe runterfahren. Da gibt's dann einen Sprung drin, also man muss über so ein Krokodil drüber springen, deswegen auch Krokodilschlucht. Und das ist schon ein Bereich, der sehr wild und sehr laut und sehr dynamisch ist, weil da haben natürlich alle total Spaß. Da sitzen auch viele von den begleitenden Erwachsenen und spielen durchaus mit. Das ist sehr, sehr lustig. Es gibt einen Softplay-Bereich. Der ist im City-Design, da ist so ein kleines Klettergerüst, eine Kletterwand und alles halt mit so Matten ausgelegt, dass wenn man hinfällt, einem da nichts passiert. Also klassisch das, was man sich unter einem Indoor-Spielplatz eigentlich vorstellt. Es gibt einen Laser-Parcours, das ist auch City, ich meine, es ist so ein Bankraub, also so Polizei und Räuber. Da geht man durch einen Raum, man buzzert vorne quasi die Startzeit und soll durchgehen, ohne die Laserstrahlen, die man aber sehr gut sieht, zu berühren, und buzzert sich am Ende eben wieder raus und das Ganze läuft auf Zeit. Es gibt ein 4D-Kino, In dem laufen Filme, die man auch aus dem Legoland kennt. Die Polizeiverfolgungsjagd zum Beispiel, Ninjago, alles Mögliche. Die dauern so ungefähr 10 Minuten. Das Ganze mit Lichteffekten, Wasser, also hier so ein Sprühwasser, Nebel und Windmaschinen und natürlich lauten Sounds, sodass man da eine gewisse Immersivität hat in dem Ganzen. Es gibt den Imagination Express. Das ist so ein bisschen so ein Dark Ride. Und der hat nicht so wirklich ein Thema. Es ist so eine Mischung aus City, also der Unterwasserwelt von City. Wir haben ein bisschen Space, wir haben ein bisschen Adventure. Und man sitzt in so einem Auto, hat einen Zauberstab und fährt durch diese verschiedenen Räume durch und zielt mit dem Zauberstab eben auf verschiedene Dinge und kann damit verschiedene Punkte sammeln. Kennt man eigentlich von den Rides aus dem Legoland auch, ist hier eben genau ähnlich. Weiter geht es mit einem Spielbereich der Weltraummission. Das ist eigentlich ganz cool. Man baut aus Bricks ein kleines Raumschiff. Das legt man in so einen Scanner rein, dann wird es gescannt und erscheint digital auf einer sehr großen Projektion an der Wand. Und dann kann man das mit dem Joystick steuern und kann auf Planeten landen und da halt so rumfliegen. Für die, die schon mal im Lego-Haus in Billund waren, die kennen das vielleicht, da gibt es das mit dem Aquarium, dass man seine eigenen Fische baut und die schwimmen dann da durch dieses Aquarium durch. Ist genau dieselbe Technik, nur dass ich hier das Raumschiff eben noch mitsteuern kann. Und das war auch so die Welt oder der Spielbereich, der sehr voll war, weil da waren natürlich ganz viele die ganze Zeit, haben ihr Raumschiff umgebaut und es hat einfach sehr viel Spaß gemacht, weil die Interaktionsrate, glaube ich, sehr, sehr hoch war. Mein Highlight, das Miniland, ist in Hamburg tatsächlich sehr, sehr schön. Wir haben einen Brick-Build-Nachbau von Hamburgs Sehenswürdigkeiten. Maßstabtechnisch passt das auch sehr gut zum Minifigurenmaßstab, also schon auch so, wie man das aus dem Legoland kennt. Und als Erweiterung gibt es einen kreativen Stadtteil. Also es gibt quasi vorne so Hamburg, Landungsbrücken, Elbphilharmonie, Rathaus, was man so kennt. Und dahinter sind dann so ein paar Fantasiegebäude, aber auch mit Hochhäusern und so. Sehr, sehr viele Details. Total tolle Modelle, die da gebaut wurden. Was ich relativ witzig finde, es gibt eine U-Bahn, die fuhr bei uns leider nicht. Ich weiß nicht, ob sie kaputt war. Aber da sind Gartenbahnschienen verbaut. Also nicht Lego-Schienen, sondern halt Gartenbahnschienen, so wie man das ja aus dem Legoland auch kennt. Ich dachte im Legoland, dass das tatsächlich an der Witterung liegt, aber anscheinend ist das einfacher zu steuern. Also man kriegt ja den Strom dann über die Schienen und hat keine Akkus drin und so. Das kann ich natürlich verstehen. Fand ich aber bemerkenswert. Die Gebäude sind natürlich zum Großteil beleuchtet und weil wir Indoor sind, gibt es eine Tag-Nacht-Simulation. Also es wird immer mal wieder dunkel, beziehungsweise blau beleuchtet, dann gehen die ganzen Gebäude an und es sieht eigentlich ganz cool aus. Ich habe in meinem Blog ein paar Bilder davon, ich habe auch einen Short hochgeladen, verlinke ich beides in den Shownotes. Wenn ihr da mal Bilder zu sehen wollt, dann könnt ihr euch das da auf jeden Fall angucken. Besonders cool finde ich, dass es verschiedene Knopfdrücker gibt, mit denen man Aktionen auslösen kann. Kleine Aktionen von irgendwelchen Presslufthämmern, große Aktionen wie beispielsweise, dass Kräne sich drehen oder man Kräne steuern kann. Da gibt es eine ganze Menge. Und in Hamburg gibt es das Miniland mit Hamburg und der Fantasiestadt ist so in der Mitte des Raumes. Und dann gibt es außenrum nochmal kleinere Welten. Das ist zum Beispiel eine mittelalterliche Welt mit Burgen und Drachen. Und wir haben aber auch eine Duplo-Welt, wo alles komplett aus Duplo gebaut ist. Es gibt aber auch ein paar negative Punkte, wobei das schon auch Jammern auf hohem Niveau ist und aus einer sehr erwachsenen Sicht drauf geguckt. Der Untergrund der Stadt ist nicht Brickbuild. Es ist nicht so, dass der ganze Boden voll mit Baseplates ist, sondern wir haben bemalte Holzplatten, die teilweise Wiesen so aus dem Modellbaubereich haben, von Märklin, Falla, wie sie alle heißen. Und im Legoland ist das ja so, dass wir echte Wiese haben, echte Pflanzen haben und auch so Kieswege haben. Mir ist klar, dass das mit echten Pflanzen und so alles ein bisschen schwierig ist indoor, aber so Kies hätte man vielleicht zum Beispiel machen können, wenn man die Straßen schon nicht Brickbuild macht. Aber da kann man durchaus ein bisschen drüber hinwegsehen, weil die Gebäude sind wirklich, wirklich schön. In Hamburg ist es auch so, es gibt viele Hecken und Bäume und auch Blumen, die alle Brickbuild sind. Das heißt, man hat schon Wert darauf gelegt, viele Details auch aus Steinen zu bauen, sodass man da eine Menge entdecken kann. Das auf jeden Fall, das Miniland ist was sehr Spaß macht, wo man auch durchaus ein bisschen Zeit verbringen kann, sich das Ganze anzugucken. In jedem Center gibt es Master Model Builder, also Leute, die sehr gut darin sind, Modelle zu bauen, frei zu bauen, und die haben einen kleinen Workshop. Das ist wieder was man vielleicht aus den USA als Erwachsener sehr viel kennt, denn da gibt es Mastermodel-Bilder, die sehr präsent auf Social Media sind. Instagram, TikTok, aber auch YouTube. Zeigen die ihre Geschichten, zeigen die ihren Job, zeigen die, was sie so bauen. Das heißt, so diese klassische Bude Mastermodel-Workshop, die kennt man. Und es war ein bisschen surreal, da auf einmal vorzustehen. Auch wenn das nicht der ist, wo die natürlich ihre Videos drehen, weil die in den USA sitzen. Aber es sieht halt genauso aus. Die Idee ist eigentlich, dass man angeleitete Bauaktionen für Kinder macht. Es gibt also Workshops. Und weil wir das Glück hatten, dass da ein bisschen Platz war, konnte ich selber mitbauen. Und es gab bei uns eine Schatzinsel mit Piratenboot, das gebaut wurde. Das heißt, man sitzt an so einem kleinen Tisch, hat in dem Fall eine aus Stein gebaute Schatztruhe, die man aufmacht. Da sind alle Teile drin, die man braucht. Und vorne stand eine junge Dame, die angeleitet auf Deutsch und auf Englisch, weil ein gemischtes Publikum da war, eine Geschichte erzählt hat, und dazu hat man dieses Set gebaut. Das Ganze wurde von der Kamera von oben von ihrem Tisch abgefilmt, sodass man von überall im Raum auch gut gesehen hat, was sie gemacht hat. Und das war wirklich cool. Also die Geschichte war super, das Modell war einfach, aber für die Kinder eben gut zu bauen, und die hatten eine Menge Spaß. Es hat sich also voll gelohnt, diesen kleinen Workshop mit zu besuchen, und das kann ich, glaube ich, auch empfehlen. Da gibt es, wenn ich es richtig verstanden habe, auch tagsüber verschiedene Workshops zu verschiedenen Themen, sodass da auch ein bisschen Abwechslung ist, wenn man da mehrfach hinkommen sollte. Im Café gibt es so ein Angebot aus Snacks, Kuchen, Keksen, also alles so ein bisschen wie bei einem Starbucks quasi. Es gibt aber auch Hotdogs, die warm gemacht werden können. Es gibt warme und kalte Getränke und es gibt Frozen Fanta. Fand ich ganz cool. Das war auch das Einzige, was ich in Hamburg probiert habe. Ansonsten ist das halt so ein, ja, so eine Cafeteria halt, wo man sich wenigstens zwischendurch ein bisschen versorgen kann. Ich glaube, es ist auch erlaubt, was mit reinzunehmen. Bin ich mir tatsächlich gerade aber nicht so sicher. Das Ganze war durchaus ziemlich cool. Hamburg war preislich auch irgendwie ganz okay. Für 39 Euro kommt man aber auch ins Legoland. Also wir haben ja 25 bezahlt im Lego Discovery Center. Für 39 Euro komme ich ins Legoland. Und da kann ich natürlich deutlich mehr machen. Der Park ist größer, es gibt viel mehr Fahrgeschäfte, Bau-Areas gibt es da auch. Das muss man einfach klar sein. Aber wenn man eben in Norddeutschland wohnt und der Ausflug nach Günzburg sich nicht lohnt und auch Billund sagt, oh, ist vielleicht ein bisschen zu weit weg und wir wollen nicht extra nach Dänemark fahren und so, dann ist das, glaube ich, auf jeden Fall eine gute Alternative. Vor allem, wenn man irgendwas sucht, um beim schlechten Wetter mal was zu machen. Ich glaube aber nicht, dass das ist, wo man jedes Wochenende hinfährt und irgendwas Neues macht. Dafür ist es dann doch zu redundant irgendwann. Das zweite Center, hatte ich schon kurz gesagt, war in Berlin. Da waren wir im Dezember. Berlin hat eine Fläche von 3.500 Quadratmeter und das Ganze ist im Keller unter dem, ich glaube, es hieß mal Sony Center, ich weiß nicht, ob es noch so heißt, am Potsdamer Platz auf jeden Fall. Das heißt, man hat oben nur so eine kleine Hütte, wo man reingeht und dann geht man eine Wendeltreppe 2 Etagen nach unten und ist eben in einem Kellergeschoss unter diesem Platz. Es gibt relativ hohe Decken, aber das Ganze ist eher so ein langer Schlauch. Also es ist, in Hamburg ist man reingekommen und hatte so eine richtig große Fläche, die sich geöffnet hat. In Berlin war das Ganze ein bisschen enger und gedrungener. Und weiter hinten gibt es noch eine zweite Ebene. Und da ist dann natürlich das Ganze auch ein bisschen niedriger mit den Decken. Denn das Miniland ist hier eine Ebene nach oben. Und auch eine der Attraktionen, beziehungsweise der Rides, ist der Eingang oben. Und oben sind noch so kleinere Spielstationen. Das Ganze hat mir beim Reinkommen so ein bisschen Bunker-Wipes gegeben, möchte ich fast sagen. Aber kommen wir erstmal und gucken uns erstmal an, was es da sonst noch so gab. Ich habe vorhin schon kurz gesagt, 2007 wurde das Ganze eröffnet, ist also das älteste Legoland Discovery Center, was es momentan gibt. Und diese erwachsenen Fanabende oder Eiffelabende, davon gibt es verschiedene im Jahr. Ich glaube, die sind immer am 2. Donnerstag eines Monats in Berlin. Die gibt es aber auch in den anderen Centern in Hamburg und in Oberhausen, diese Afterwork-Veranstaltung, das ist da so ein Ding. Im Dezember war eben das Thema Weihnachtsmarkt. Es war der Donnerstag vor Weihnachten. Es ging um 18.30 Uhr los. Wir waren bis zum Ende 22 Uhr da. Das war auch gut. Man hat so eine halbe Stunde fürs Ankommen gehabt und danach quasi 3 Stunden war man durchaus sehr gut beschäftigt. Das war also nie langweilig. Wir konnten die ganze Zeit irgendwas erleben. An diesem speziellen Tag gab es eine Charity-Aktion von einem lokalen Radiosender, der für gemeinnützige Projekte, ich glaube, aus der Kinder- und Jugendarbeit gesammelt hat. Und das Discovery Center hat die Einnahmen dieses Abends gespendet. Deswegen war jemand von diesem Radiosender da und hat ein bisschen was gesagt und hat, glaube ich, auch zwischendurch mal Bilder gemacht. Zur Begrüßung gab es Glühwein, Punsch, Lebkuchen und Kekse. Die standen auch den ganzen Abend da. Also man konnte sich die ganze Zeit da versorgen. Es gab verschiedene Gewinnspiele, wo es am Ende Preise für gab. Und wir hatten Tokens, dass wir uns einen Hotdog und einen Softdrink oder irgendwas in der Cafeteria holen konnten. Die hatte natürlich aber offen. Das heißt, wir konnten da auch einfach was kaufen, wenn wir das wollten. Brauchten wir in dem Fall aber eben nicht, weil wir mit Glühwein und Lebkuchen dann doch auch am Ende des Tages ganz gut versorgt waren. Genau wie in Hamburg gibt es auch in Berlin verschiedene Spielbereiche mit Themen. Wir haben diese Rampen, wo man Autos runterfahren lassen kann. Das Klettergerüst ist in dem Fall ein Ninjago-themed Spielbereich. Wir haben eine Duplo-Bauecke und es gibt so eine Bauecke, die ist so ein bisschen auf Abenteuer angelegt. Und da steht zum Beispiel eine lebensgroße Brick-Build-Statue von Indiana Jones. Und das ist so die eine Lizenz, die ich da gesehen habe, an die ich mich erinnern kann, die nicht von Lego ist. Also es ist nicht kein Star Wars gewesen und so, aber zumindest diese eine Indiana Jones Figur war da. Es gibt natürlich auch das Miniland, wie ich schon gesagt habe, auf der zweiten Ebene. Berliner Straßenszenen sind da gezeigt, vom Flughafen über den Dom, Berliner Mauer, Mauerfall, Reichstag, all diese Dinge. Und auch des Sony Centers an einer so einer Seitenszene einmal gebaut. Auch hier sind die Modelle beleuchtet. Wir haben die Tag-Nacht-Simulation dabei. Es gibt ein paar Knopfdrücker. Aber wieder aus dieser Erwachsenensicht geguckt, das Ganze wirkte relativ leer. Die Straßen und so, die waren auch alle aus Holz. Also es gab auch hier keine Brick-Build-Straßen, keine Kieswege oder so. Jedenfalls nicht groß. Und da standen sehr wenig Figuren und sehr wenig Fahrzeuge rum. Die Fahrzeuge waren alle Custom, also Mocs quasi von den Leuten, die das Ganze aufgebaut haben, wie im Legoland auch. Keine Sets also, aber es waren alles Minifiguren. Das heißt, ich hätte schon gedacht, das ist jetzt was, wo man als Unternehmen halt ein bisschen Geld drauf wirft und ein bisschen Arbeitszeit und kann die Straßenzüge da irgendwie mit Menschen voll machen. Auch hier, guckt mal in den Blog, da gibt es ein paar Bilder, da wirkt das Ganze hier und da dann doch schon echt leer. Da sind teilweise ist da ein Quadratmeter, wo keine Minifigur steht. Das ist ein bisschen schade. Ich weiß nicht, wie gesagt, in Berlin waren nur Erwachsene da, ob das Kindern negativ auffallen würde. Mir ist es auf jeden Fall aufgefallen. Was ich aber richtig cool fand, es war ja Winter und die haben auf die Gebäude und auf die Bäume so Watte ausgeschnitten und draufgelegt. Das heißt, es sah überall so aus, als sei Schnee gefallen. Nicht aus Lego oder nicht aus Bricks gebaut, nicht schlimm, aber das sah auf jeden Fall cool aus und war ein ziemlich cooles Detail, dass es da irgendwie dazu gab. Es gibt direkt am Eingang auch einen Workshop-Bereich. Ich habe nicht gesehen, dass es so ein Model-Master-Builder-Bude gibt, wie wir das in Hamburg oder aus dem Internet kennen. Ansonsten ist es aber ähnlich zu Hamburg, vom Angebot her wohl auch. In unserem Fall, da das ja dieser Abend für Erwachsene war, gab es aber keinen klassischen Workshop, sondern es gab so einen kleinen Bauwettbewerb. Wir haben ein Adjektiv und ein Nomen gezogen, die ein bisschen weihnachtlich angehaucht waren. Ich glaube, wir hatten am Ende die hysterische Weihnachtselfe und dann hatten wir eben eine Kiste, wo wir ganz viele Steine hatten und dann gab es noch von den Weihnachtsminifiguren, die man aktuell im Store bekommen hat, im Goldenen Weihnachtsmann, Miss Santa und einem Elfen, konnte man eben Figuren ziehen. Wir hatten hysterischer Elfenkeller. Das war unser Wort. Und hat dann quasi was dazu gebaut und das dann vor der Gruppe einmal kurz vorgestellt. Das hat auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht. Das war ganz cool. Es gibt zwei Rides. Es gibt die Drachenbahn. Das ist eine kleine Mini-Indoor-Achterbahn mit Castle-Theme. Sollte man jetzt aber nicht so als Achterbahn interpretieren. Ich glaube, da geht's Meter hoch und runter. Mehr ist das auch nicht. Und Merlins Zauberschüler ist ein Karussell, ebenfalls im Castle-Theme. Kann ich aber nicht mehr zu sagen. Haben wir beides nicht gemacht. Es gibt in Berlin eine Fabrik. Und wenn man jetzt an die Fabrik in Günzburg denkt, dann wird man auf jeden Fall enttäuscht. Zumindest als Erwachsener. Es gibt keine Einzelteile, die man kaufen kann. Und ich weiß, dass für viele Erwachsene das Ding ist, warum man nach Günzburg überhaupt fährt. Und es ist auch nicht so wie in Günzburg oder auch im Lego-Haus, dass dort eine Spritzgussmaschine steht und man sich angucken kann, wie Lego-Steine hergestellt werden. Es ist wirklich sehr, sehr vereinfacht. Und es ist am Ende des Tages eben auch für Kinder. Das heißt, es gibt ein paar stilisierte Maschinen, viel buntes Licht, ein paar Motoren, die sich bewegen, also Räder, die sich so drehen. Und dann buzzert man eben verschiedene Stellen ab. Und dann kriegt man so ganz grob einmal erklärt, wie ein Brick hergestellt wird. Für Kinder ist das sicherlich total das Highlight. Wir standen da schon und auch die Frau, die uns da so durchgeführt hat, konnte das, glaube ich, nur so bedingt ernst nehmen, weil sie uns das ja so rüberbringen sollte. Aber wir alle da standen so, ja klar. Am Ende des Tages fällt aber ein Duplo-Sammelstein raus, ein 1x2x2 Brick, bedruckt, in unserem Fall eben passend zum weihnachtlichen Thema. Und das Lustige ist, dieser Stein wird tatsächlich in Günzburg hergestellt, also der wird da gespritzt und der wird da auch gedruckt, bedruckt und dann kriegt man eben so einen Sammelstein. Den wiederum gab es in Hamburg zum Beispiel nicht. Es gibt in Berlin natürlich auch ein 4D-Kino, genau wie in Hamburg, auch die normale Filmauswahl, die man aus den Legoländern kennt. Aber, zumindest haben sie uns das so gesagt, gab es an diesem erwachsenen Fanabend einen ganz besonderen Film, nämlich den Mythica-Film. Ein Bereich, den es nur im Legoland Windsor und in Günzburg gibt. Und den haben sie sonst wohl nicht in den Discovery Centern oder in den Legoland oder Lego Discovery Centern da. In dem Fall wurde er aber gezeigt. War ganz cool, das mit den Effekten hat auch funktioniert. Den haben wir auch in Günzburg schon mal gesehen. Deswegen wusste ich, was passiert, aber der ist irgendwie ganz witzig gemacht. Ich finde, der Abend war total cool. Als Aktion oder als Gruppenevent, wir hatten auch Teams dabei, die so als Gruppenevent das Ganze gemacht haben, ist das bestimmt auch so ein Ding. Ich musste aber jetzt nicht hingehen, um da irgendwie groß Dinge zu bauen, das kann ich halt zu Hause machen, ich habe halt ein großes Steinelager. Ich glaube aber, viele Leute haben das nicht. Die haben halt, also haben das sicherlich nicht, die haben halt keine Steine zu Hause. Das heißt, für die ist das so ein Ding, dass sie das Ganze ausprobieren können. Aber so, wie gesagt, als Ausflug oder mal so als, man macht so eine kleine Aktion, ist das, denke ich, auf jeden Fall irgendwie cool. Mit Kindern als Ausflug, hatte ich bei Hamburg schon kurz gesagt, ist es, glaube ich, auf jeden Fall auch was man mal ausprobieren kann. Nicht häufig, aber immer mal. Generell würde ich aber, glaube ich, oder sehr deutlich, das Legoland dann in Günzburg doch mehr empfehlen als Ausflugsziel, wenn sich das lohnt. Einfach, weil es da nochmal mehr zu entdecken gibt und man nochmal mehr mitnehmen kann und auch eben für verschiedene Altersklassen mehr mitzunehmen ist. Ich glaube, je älter man ist, und da könnte 10 schon fast so ein Alter sein, dann ist das Discovery Center von seinem Angebot her vielleicht schon so ein bisschen mehr was für Kleinere, die da sicherlich total aufgehen. Für kleine Kinder, die sich vielleicht auch gar nicht mehr so groß am Ende dran erinnern, ist das Legoland vielleicht wieder zu viel. Da lohnt sich dann so ein Discovery Center eher. Aber kann man auf jeden Fall mal ausprobieren. Es gibt in Berlin natürlich auch einen Shop. Auch hier gibt es zum Beispiel in Berlin gibt es keine Einzelteile, also nicht keine Pick-a-Brick-Wand. Die gibt es in Hamburg. In Berlin gab es ein paar Sets im Angebot. Ich habe zum Beispiel diese upscaled Minifigur im Oktan-Design, also diesen Rennfahrer, gekauft. Den gab es mit einem Rabatt, so einfach für 40 Euro, was ganz cool war, weil zum 1.1. stieg der Preis da von 50 oder von 55 auf 60 Euro im normalen Shop. Da konnte ich also nochmal irgendwie wenigstens was Sinniges kaufen. Es gibt ein paar Exclusives, zum Beispiel konnte man in Berlin die Legoland-Set-Exclusives kaufen. Also Legoland Discovery Center, da gab es diese Legoland-Sachen eben. Die gibt es in Hamburg im Lego Discovery Center allerdings nicht. Vermutlich wird sich das auch durchziehen, weil die Lego-Länder gehören ja noch zur Merlin-Gruppe, die Discovery Center eben nicht mehr. Das heißt, am Ende des Tages ist es eher was, wo man wegen des Erlebnisses hingeht und hat halt so einen klassischen Souvenirshop. Ich glaube aber nicht, dass sich das lohnt, um einkaufen zu gehen. Alles in allem, ich würde sagen, wenn man kleine Kinder hat, dann lohnt sich so ein Ausflug schon. Gerade wenn man nicht in der Nähe von einem Legoland ist. Als Erwachsener muss man ein bisschen gucken, wenn man so ein Hardcore-Afol ist, der viel mit Steinen zu tun hat, dann ist die Frage, ob sich das so wirklich lohnt. Wenn man mit dem Thema Lego oder Klemmbausteine so gar nichts zu tun hat, dann lohnt sich das Ganze vielleicht schon eher, um mal wieder so ein bisschen in diesen Spieltrieb reinzukommen. Alleine zum Shoppen hinfahren lohnt sich auf jeden Fall in beiden Fällen nicht. Aber ansonsten war das eigentlich eine ganz runde Sache und als Erlebnis hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Wie gesagt, ich verlinke euch in den Shownotes die Blogbeiträge und die beiden Shorts zu den einzelnen Discovery Centern. Wenn ihr da mal ein bisschen noch die visuelle Komponente des Ganzen haben wollt, könnt ihr euch da mit Bewegtbild und mit Fotomaterial versorgen. Ansonsten vielen Dank, dass ihr hier dabei wart und bis zum nächsten Mal.